Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist eine Sendung von
Christine
und Steve. Wir werden uns heute mit Pflegekräften im ganzen Bundesgebiet unterhalten. Die Christine, examinierte Altenpflegerin, wird die Interviews machen und wir werden gemeinsam uns damit befassen, wie sieht es eigentlich aus in der Pflege, wie kämpfen Pflegekräfte gerade eben gegen die wirklich dramatische Situation in der Pflege. Und ja, wir hoffen, dass es eine interessante Sendung wird.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland im Griff. Doch die Zeit des Applaudierens für Pflegekräfte ist längst vorbei. Zumindest, wenn es verantwortliche Politikerinnen und Politiker und Chefs von Krankenhauskonzernen betrifft. Während in der Bevölkerung die Arbeit von Pflegekräften mehrheitlich honoriert wird, basteln Krankenhaus- und Pflegekonzerne weiterhin an einem Gesundheitswesen, in dem es um Profitstreben und Effizienzdenken statt um die Gesundheit von Menschen geht. Mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und anderen sitzen Politikerinnen und Politiker an den entscheidenden Stellen, die ihnen dabei gern behilflich zu sein scheinen. Die Auswirkungen der Krise werden durch den Abbau im Gesundheitswesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch weitaus verschlimmert. Während Deutschland den Kauf von 90 Kampfflugzeugen beschlossen hat und dafür mehr als 8 Milliarden Euro locker machen will, während die mit hunderten Millionen an Steuergeld finanzierte Entwicklung des Impfstoffs gegen das Coronavirus Pfizer und BioNTech wohl um 13 Milliarden Euro Gewinn reicher machen wird, gibt es für die Pflegekräfte keine Vergünstigungen und kein Entgegenkommen. Sie sind chronisch überarbeitet und unterbezahlt. Wir wollen die Zustände hier und heute nicht noch einmal beschreiben, sondern einen Einblick in den Kampf vieler Pflegekräfte gegen die Missstände in einem profitorientierten System geben. Dafür reden wir mit Pflege- und Servicekräften aus dem ganzen Bundesgebiet. Als vor gut einem Jahr die Bertelsmann-Stiftung ihren Plan vorstellte, 2/3 der Krankenhäuser zu schließen, hagelte es Kritik. Doch Krankenhausschließungen sind nichts Neues in Deutschland. Noch 1991 existierten bundesweit 2.411 Kliniken. 2008 waren es nur noch 1.925. Im darauffolgenden Jahr wurden weitere 12 geschlossen und im Pandemiejahr 2020 noch einmal 21. Statt den Schließungswahnsinn endlich zu beenden, wird die Schließungswelle beschleunigt. Weitere 30 Krankenhäuser sind akut von einer Schließung bedroht. Noch im Februar letzten Jahres warb Jens Spahn für Mut bei Krankenhausschließungen. Karl Lauterbach von der SPD, einst im Aufsichtsrat der Rhön-Klinik und von Beruf Gesundheitsökonom, also einer, der vorrangig auf die Zahlen schaut, stellte gegenüber der Presse die vermeintlichen Vorteile von Krankenhausschließungen heraus. Nach wie vor fördert der kürzlich in einer Abstimmung im Bundestag verlängerte Krankenhausstrukturfonds die komplette oder teilweise Schließung von Kliniken mit öffentlichen Mitteln. Steuergeld als Krankenhausabwrackprämie. Auch und gerade im Corona-Jahr. Perfider geht es kaum. Niemand wolle, so die häufigen Verlautbarungen von öffentlicher Seite, dass der ländliche Raum bei der Gesundheitsversorgung abgekoppelt werde. Nur genau das geschieht eben. Wir haben mit Sandra Braun gesprochen, einer Kollegin, die genau das erlebt hat. Bis vor ein paar Monaten war sie noch Krankenschwester im Klinikum Havelberg bei Stendal in Sachsen-Anhalt. Jetzt gibt es dieses Krankenhaus nicht mehr, weil der Betreiber KMG es kurzerhand geschlossen hat. Doch ihr Kampf, der Kampf von Sandra Braun und ihren Kolleginnen und Kollegen, geht dennoch weiter.
Hallo Sandra.
Ja, hallo.
Euer Krankenhaus wurde geschlossen. Weshalb denkst du, was war der Grund?
Also gesagt wurde von der KMG, dass wir nicht mehr genug Profit gemacht haben, dass wir viel zu klein sind, um auf dem Markt überhaupt bestehen zu können. Wir hatten ja zuletzt nur noch 37 Betten. Begonnen haben wir bei der KMG mit 180 Betten, glaube ich. Aber wenn man jetzt so nachgelesen hat, ist das für unsere Verhältnisse, also heute hier in der Bundesrepublik, immer noch ein ganz kleines Krankenhaus. Und wir waren wohl das allerkleinste Krankenhaus in ganz Deutschland. Ob wir da jetzt die Ärzte sein sollen, weiß ich jetzt auch nicht.
Mhm. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Leider ist da wieder das Geld. War wahrscheinlich das Problem. Ihr habt ja was dagegen unternommen. Wie sah euer Protest aus?
Unser Protest, ja, also wir hatten ja dann zum 10. Januar letzten Jahres, kriegten wir das ja zu erfahren, dass unser Krankenhaus schließen sollte, wo wir eigentlich noch voller Hoffnung waren, dass wir weiter im Krankenhaus arbeiten können, weil wir auch eine Lage haben, die sehr ungünstig ist. Und unternommen haben wir dann sofort was. Und weil wir das über die Medien erfahren haben, waren wir doch ziemlich sauer. Wenn uns jetzt die KMG da irgendwie das ordentlich vermittelt hätte, hätten wir uns da vielleicht sogar mit abgefunden. Aber wir waren dann eben so wütend und haben gesagt, das können wir nicht hinnehmen. Dagegen müssen wir irgendwas unternehmen. Wir haben dann sofort eine riesen Demo einbestellt, nicht wir in dem Moment, sondern eine Bürgerinitiative. Da war eine Frau Busse aus Kamann die Führung und die haben eine Tatsache geschafft, innerhalb von einer Woche diese Demo auf die Beine zu stellen mit 600 Leuten, die dann vor dem Krankenhaus, als der Herr Eschmann uns das Aus des Krankenhauses verkündet hat, standen quasi diese 600 Menschen und haben dagegen demonstriert, dass das Krankenhaus geschlossen werden soll.
Hat leider nichts genützt. Das ist ja voll schade, aber trotzdem schon mal mein Respekt, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt. Ich habe jetzt gehört, ihr macht dennoch weiter. Habt ihr Ziele? Kann man euch irgendwie unterstützen?
Wir denken ja noch, dass wir noch eine medizinische Grundversorgung wenigstens für Hafeberg ranholen wollen. Das ist unser Ziel. Und das zweite Ziel ist, dass wir uns dem Bündnis für Bündnis Gesundheit ohne Profite angeschlossen haben jetzt und da eben versuchen, besser dazustehen, weil wir festgestellt haben, so in unserer kleinen Welt in Hafeberg, da kommen wir nicht voran. Ja, wir müssen also versuchen, irgendwelche Bündnisse zu finden. Haben wir versucht, ist sehr schwer und haben dann festgestellt, die Linke hat uns da diesen Draht gemacht nach Halle zu den jungen Leuten von diesem Bündnis. Und die waren auch letzte Woche bei uns und wir stehen jetzt in engem Kontakt, um dort auf dieser Ebene irgendwie weiterzukommen.
Also ihr wollt versuchen, noch die Versorgung irgendwie noch sicherzustellen, was ja auch im Interesse der Bevölkerung sein sollte.
Ja, für die Bevölkerung wollen wir hier in Hafeberg eine medizinische Grundversorgung erreichen. Wir waren heute auch noch wieder im Kreistag, da war Kreistagssitzung und man kämpft momentan gegen Windmühlen. Ja. Also seit dem ganzen Jahr. Ja, schon.
Und würdest du dir da was wünschen? Wie können wir euch unterstützen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr uns unterstützen könnt. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die Medien die hilfreichsten Mittel überhaupt sind. Ja? Ob jetzt das eigene Handy ist, mit dem wir eine große App hier gegründet haben, wäre ohne Medien alles nicht möglich gewesen. Ja? Die Zeitung, die zu uns gestanden hat, immer... Radio sind sehr viel präsent. Mein Mann erzählte mir gerade wieder, ihr wart heute wieder im Radio. Über euch wurde wieder berichtet, dass ihr euch zum Kreistag fahrt. Oder Fernsehen, wir waren im Fernsehen, weil es ja Fakt ist. Und da wurde oft berichtet im MDR. Und jetzt mit den jungen Leuten aus Halle, da ist dieses Radio Korax. Mhm. Euer Radio heißt so ähnlich, habe ich mitgekriegt.
Ja.
Die unterstützen uns da sehr. Also da gibt es schon Wege, wo wir irgendwie weiterkommen. Und wir loten die aus und wir finden die Wege auch irgendwie, dass wir da dass wir vorankommen mit unseren Wünschen. Eben diese medizinische Grundversorgung und die zweite Sache, die unser Verein ja jetzt auf seinen Fahnen zu stehen hat. Die Rekommunalisierung der Krankenhäuser in ganz Deutschland.
Mhm. Ja, das ist auch die Forderung von unserem Bündnis für Pflege, dass die Krankenhäuser wieder in staatliche Hand kommen.
In staatliche Hand, genau.
Ich danke dir auf jeden Fall ganz doll für das Interview, wünsche euch noch ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft.
Jo, danke schön für das Interview, ja.
Keiner sieht mich, bin einfach nur da, einfach nur da, hab nichts zu sagen, hab viele Fragen, so viele Fragen, krieg keine Antwort. Keiner denkt nach, viel zu extrem. Fragen zu unbequem. Und ihr werdet meine Stimme nochmal in euren Ohren hören. Sollte ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, selber zerstören. Ich schrei es einfach heraus. Meine Welt ist gnadenlos. Ich komm nicht raus. Ein Geisterhaus. Stagniert und sauft euch voll konsumiert. Los, kauft die Sachen, die keiner braucht. Fühl dich schön. Nach der 10. Liposuktion redet euch ein. Alles muss so sinnlos sein. Und ihr werdet meine Stimme nochmal in euren Ohren hören. Sollte ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, selber zerstören. Ich schrei es einfach heraus. Meine Welt ist gnadenlos. Ich komm nicht raus, ein Geisterhaus. Was ich tu, ich lass euch keine Ruhe.
Es geht aber nicht allein um die Schließungen von ganzen Krankenhäusern. Auch einzelne Standorte oder Abteilungen stehen bei verschiedenen Krankenhäusern zur Debatte. Ein Beispiel ist hier das Städtische Klinikum Dresden. Noch vor wenigen Jahren hatte Dresden zwei als städtische Eigenbetriebe geführte Krankenhäuser: Dresden-Neustadt und Dresden-Friedrichstadt. Die Betriebsform des kommunalen Eigenbetriebs bringt viele Vorteile. So kann das Krankenhaus nicht einfach so privatisiert, also an einen privaten Investor, verkauft werden, und die Beschäftigten erhalten den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, den TVED. 2011 sollte sich das ändern. Damals wollte eine Allianz aus CDU, FDP und Grünen das Krankenhaus in eine GGMBH umwandeln. In einem ungeheuren Kraftakt wurde dies mit einem Bürgerentscheid verhindert. Doch in den Jahren danach wurden die beiden Kliniken Stück für Stück zusammengelegt. Nun will die Stadt einen ganzen Schritt weitergehen. Nicht weniger als 97% der stationären Angebote am Standort Dresden-Trachau sollen verschwinden. Mehr als 100 Betten sollen wegfallen. Die Hoffnung ist, Geld aus erwähnten Krankenhausstrukturfonds zu beziehen, um das Krankenhaus zu sanieren. Kein besonders guter Tausch. Auch Dresden und die Sozialbürgermeisterin Chris Kaufmann, ausgerechnet von der Partei Die Linke, die solche Kürzungsmaßnahmen eigentlich bekämpfen sollte, setzen auf die Abwrackprämie für Krankenhäuser. Und auch hier wehren sich Beschäftigte, in diesem Fall mit einer Petition. Einer von ihnen ist Jonas Leuwer, mit dem wir gesprochen haben.
Hallo Jonas.
Hallo.
Was fordert eure Petition, die ihr eingereicht habt?
Oh ja, unsere Petition, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil das sind relativ viele Inhalte. Also grundsätzlich, das Hauptziel von unserer Petition ist, dass der Krankenhausstandort, das Krankenhaus Neustadt, erhalten bleibt und dass man vor allen Dingen eine wirklich zukunftsfähige Perspektive für den Standort schafft. Das heißt, dass man nicht nur wirtschaftliche Interessen zur Geltung kommen lässt, sondern eben auch überlegt, okay, wie können wir erstens dafür sorgen, dass es keinen Stellenabbau gibt, keinen Bettenabbau und somit auch die Versorgungslage in der Umgebung weiterhin gewährleistet wird in der Zukunft.
Okay, und wie ist der Stand eurer Petition?
Also im Moment, und da bin ich wirklich sehr froh darüber, ist der Stand über 4.700 Unterschriften. Und das muss ich zugeben, mit so einem tollen Ergebnis hätten wir am Anfang bei der Petition hätten wir nicht gedacht, weil das ist im Moment ein Stand, der wirklich so gut ist, dass der sogar die Mitarbeiterzahl des gesamten Klinikums übertrifft.
Sehr schön. Komme ich gleich zur nächsten Frage. Was müsste deiner Meinung passieren, dass keine Krankenhausbetten gestrichen werden und allgemein keine Krankenhäuser geschlossen werden?
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Wir haben ja insbesondere jetzt das letzte Jahr gesehen, dass in Deutschland über 20 Krankenhäuser auch geschlossen wurden innerhalb der Corona-Pandemie, was einfach nicht sein kann. Und um die Frage ganz einfach zu beantworten, auch wenn mehrere Faktoren dahinter stecken, es muss definitiv der finanzielle, der wirtschaftliche Druck raus. Solange Betten und das damit verbundene Personal als Kostenfaktor gelten, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer weiter Krankenhäuser abgebaut werden. Viele Kommunen versuchen, ihre kommunalen Krankenhäuser abzuschaffen oder zu privatisieren, um wirklich endlich aus den Schulden, die viele Krankenhäuser auch machen, rauszukommen. Aber der Grundansatz ist einfach der falsche, dass sich eben Gesundheit lohnen muss in wirtschaftlicher Hinsicht. Also wenn wir wirklich wollen, dass keine Krankenhäuser geschlossen werden, müssen wir uns einfach klar machen, was uns unsere Gesundheit einfach wert ist. Und wir müssen einfach das gesamte Gesundheitssystem wirklich nach anderen Prinzipien ausrichten und eben nicht nach finanziellen Interessen, nicht eben nach Profitgier. Und es darf einfach keine großen Gewinnmargen mehr gefordert werden, sondern wir müssen einfach den Kostendruck rausnehmen.
Super. Ich danke dir für das Interview. Das war Jonas, Krankenpfleger beim Städtischen Klinikum Dresden.
Vielen Dank.
Kapitalistische Prinzipien haben Einzug gehalten in das Gesundheitswesen. Statt Versorgung geht es um Profit, statt um sinnvolle Ausstattung mit Personal, um Effizienz. Ein großer Schritt in diese Richtung waren die Fallpauschalen, die DRGs, die Diagnosis Related Groups. Rechneten die Kliniken bis 2004 noch die realen Kosten pro Behandlung bei den Krankenkassen ab, erhielten sie ab 2005 eine Pauschale entsprechend der Diagnose. Eingepreist hierin sind die Kosten für Aufwendungen, Personal und Liegedauer. Knapp bemessen waren die DRGs die Fallpauschalen von Anfang an. Doch dauert eine Versorgung länger als in den Fallpauschalen vorgesehen, gibt es Komplikationen bei der Behandlung, dann bleibt ein Krankenhaus auf den Kosten sitzen. Und so entsteht der Druck, Patientinnen und Patienten schneller zu entlassen. Sogenannte blutige Entlassungen sind die Folge. Zudem konzentrieren sich private Häuser auf teure Diagnosen, um mehr Profit machen zu können. In diesem Konkurrenzkampf sind kommunale Kliniken, die Vollversorgung anbieten, immer die Unterlegenen. Sie geraten in rote Zahlen, wie beispielsweise das Städtische Klinikum Dresden. Und Kommunen werden gedrängt, entweder Stellen oder Betten zu streichen oder die Kliniken komplett an private Investoren zu verkaufen. Markt statt guter Versorgung. Private wie kommunale Häuser werden durch die DRGs angehalten, weniger Pflegepersonal einzustellen. Denn gibt ein Krankenhaus weniger Geld aus als in den Fallpauschalen vorgesehen, macht es extra Gewinn. Die Folgen sind, gerade jetzt in der Corona-Krise, dramatisch. Es gibt einfach zu wenig Personal. Das, was Pflegekräfte seit Jahren kritisieren, merkt man nun umso mehr. Die Kliniken wurden kaputt gespart, wie Romana Knesewitsch, eine Pflegerin aus Hamburg, kurz vor Weihnachten in einem NDR-Interview am Beispiel ihres Krankenhauses, des Asklepios-Klinikums St. Georg, erklärte. Der Arbeitgeber reagierte prompt und sprach gegenüber Knesewitsch, die Verdi-Aktive und Betriebsrätin ist, die Kündigung aus. Zu sagen, was ist, sei die revolutionärste Tat, hatte Rosa Luxemburg einmal gesagt. Doch verärgert diese Tat eben sehr schnell jene, die verantwortlich sind für das, was ist. Aber Romana ist nicht allein. Bundesweit läuft eine Welle der Solidarität an. Wir sprechen heute mit Claudia. Die Pflegerin erlebt diesen Kampf in Hamburg gegen die drohende Entlassung von Romana Knesewitsch hautnah mit.
Hallo Claudia, wie kam es zu den Androhungen gegen Romana?
Romana hat im Auftrag der Krankenhausbewegung und als Betriebsrätin im AK St. Georg, in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, und die ist dort auch tätig, über die schlechten Arbeitsbedingungen in unserem Krankenhaus und allgemein in allen Krankenhäusern im ganzen Bundesgebiet gesprochen. Und ja, dann hat Asklepios ihr die Kündigung ausgesprochen, weil sie in der Fernsehsendung zu Gast war und darüber öffentlich, dass dieses Problem öffentlich gemacht hat.
Was müsste sich jetzt eurer Meinung nach ändern, dass die Bedingungen besser wären bei euch?
Eigentliche Thema ist ja die Entlastung für mehr Pflege. Das heißt, das ist ja allgemein schon bekannt. Auch schon vor Corona gab es einen Pflegepersonalmangel, der auch nicht besser geworden ist durch Corona und durch die Covid-Infektion. Sind die Arbeitsbedingungen noch schlechter geworden? Und es könnte gemacht werden, zum Beispiel, dass es mehr Reinigungs- und mehr Servicepersonal geben würde, die Außenarbeiten einfach miterledigen. Das würde uns schon sehr entlasten, sodass wir wieder mehr Pflege machen könnten.
Ja, verständlich. Das ist ja nun auch eine sehr harte Reaktion darauf, dass sie sich da so, sie hat ja was gesagt, und dass da gleich mit einer Kündigung gedroht wird.
Ja.
Ist ja echt eine harte Reaktion. Wie geht ihr damit um? Oder am besten gesagt, wie geht's der Ramona damit?
Die Romana ist natürlich wütend über die Reaktion von unserem Betrieb und auch enttäuscht über die Reaktion, also über die fehlende Reaktion des Hamburger Senates. Also da könnte durchaus mehr passieren. Und die Krankenhausbelegschaft gesamt in Hamburg, das ist ja nicht nur im Asklepios-Konzern, sondern auch in den kirchlichen Häusern, die hier in Hamburg sind. Wir haben ja viele Krankenhäuser, die sind alle sehr wütend, und wir versuchen gerade viel auf die Beine zu stellen, um Aufmerksamkeit zu erregen und mehr Solidarität für Romana und für unser Anliegen vor allem auch zu erreichen.
Mhm. Was läuft jetzt, also was macht ihr jetzt genau dagegen, um der Entlassung entgegenzuwirken?
Also wir haben eine Online-Petition gestartet auf karmax.de. Da gibt es schon, also letzte Woche gab es schon, glaube ich, 9.000 Unterschriften, auch von vielen, die natürlich nicht im Krankenhaus beschäftigt sind. Dann haben wir eine sogenannte Dauerkundgebung in Form einer Mahnwache vor dem Haupteingang in dem Krankenhaus, wo Romana im Moment ja freigestellt ist, wo ich auch arbeite persönlich. Und da stehen wir täglich von 11.30 Uhr bis 17 Uhr mit einem Pavillonzelt und mit Plakaten, mit einem kleinen Stand, mit einer Infotafel, wo die ganzen Solidaritätsbekundungen draufstehen, und informieren sozusagen die Kollegen, die noch nichts mitbekommen haben, und auch die Nachbarschaft und Spaziergänger und alle Leute, die dran vorbeigehen. Und dann gibt es als drittes noch die erste Anhörung im Fall Romana vom Arbeitsgericht in Hamburg. Das ist am Montag, den 1.2. Und dann gibt es noch eine Videoversammlung für alle Interessierte, für alle Bürgerinnen und Bürger von Hamburg. Das findet am 2.2. statt, also einen Tag nach dieser Anhörung. Und da wird dann über das weitere Vorgehen berichtet, darüber berichtet, was aus diesem ersten Anhörungstag rausgekommen ist. Und da hoffen wir, dass viele dran teilnehmen, auch bundesweit ja gerne.
Wow, also Respekt daran, dass ihr so viel macht. Das ja, klingt danke. Fast so, als könnte Romana der Rezo der Pflege werden.
Heißt ja, wir hoffen das, ja.
Wie könnte man jetzt euch noch unterstützen? Was würdest du dir wünschen?
Ja, also wir wünschen uns auf jeden Fall Solidaritätsbekundungen. Heute kam was aus dem Uniklinikum in Essen. Die haben uns, glaube ich, ein Plakat gemalt. Dann gibt es ja viele schriftliche Solidaritätsbekundungen. Das kann man an die Hamburger Krankenhausbewegung schicken. Und an dieser Videoversammlung darf man gerne teilnehmen und sich sonst auch Kollegen und Nachbarinnen und Interessierte darüber informieren, was hier in Hamburg los ist. Und ja, da vielleicht dann auch aktiv zu werden, das zu verbreiten.
Super. Also wir werden das natürlich jetzt auch weiter verbreiten und euch helfen, dass sich was tut. Und hoffen natürlich, danke. Dass viele mit euch solidarisch sind. Dankeschön für das Interview.
Shout out.
Eine Folge der Profitorientierung im Gesundheitswesen ist auch die Ausgliederung, das Outsourcing ganzer Klinikbereiche. Reinigungs- und Küchenkräfte, Krankentransport und technisches Personal werden in Servicegesellschaften gesteckt, verlieren ihre Tarifbindung und nicht selten auch den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Obwohl sie für das Funktionieren von Abläufen in den Kliniken von immenser Bedeutung sind, werden sie schlechter bezahlt und ihre Arbeitsbedingungen sind in vielen Fällen kaum vertretbar. Vom Standpunkt der bestmöglichen Versorgung der Patientinnen und Patienten aus ergibt es keinen Sinn. Sinn ergibt Outsourcing lediglich vom Standpunkt der Kostensenkung aus. Wer Kosten senkt, macht mehr Gewinn. Die Folgen sind überarbeitete Servicekräfte und darunter leidet die Versorgung. Und wenn Krankenhausbelegschaften für Verbesserungen kämpfen, dann nicht mehr gemeinsam, sondern getrennt nach Pflege- und Servicebereichen. Teile und herrsche. Im Krankenhaus Nürnberg haben sich Servicekräfte zusammengeschlossen, um dem ein Ende zu machen und gleiche Bezahlung durchzusetzen. Wir sprechen mit Karin Reinfelder, die für die Krankenhaus Nürnberg Servicegesellschaft arbeitet, über ihre Arbeitsbedingungen und den Kampf der Kolleginnen und Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen bei KNSG.
Hallo Karin!
Hi, grüß dich!
Ihr seid Servicekräfte im Krankenhaus, aber gar nicht so richtig im Krankenhaus dabei, also mit drin. Was bedeutet das?
Ja, also wir sind eine ausgegliederte Tochtergesellschaft und das schon seit über 20 Jahren. Und das sind so ungefähr die Bereiche wie Reinigungsservice, Transportdienste, also Warentransport, Krankentransport, die Küchen, ZSV, also die zentrale sterile Versorgung, Empfang, jetzt eben auch Servicekräfte auf den Stationen, ja, und noch ein paar so kleine Geschichten. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile über 1000 Beschäftigte in diesem Servicebereich, wovon aber über 200 noch dem guten alten TVED unterlegen sind und die restlichen 800 in einem neuen TV-Service-Tarif tragen, der um einiges wesentlich schlechter bezahlt ist hier.
Okay, es ist ja leider gar nicht so üblich, dass sich Servicekräfte zur Wehr setzen. Worum geht es genau in eurem Kampf?
Ja, also bei uns geht es halt ganz einfach darum, dass wir eigentlich sagen, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Also sprich, wir arbeiten ja Seite an Seite mit unseren Kollegen und Kollegen vom DVD, verrichten die gleiche Arbeiten, die gleichen Tätigkeiten, aber bekommen halt wirklich unterschiedliche Löhne und die sind auch nicht gerade unwesentlich. Also das kommt je nach Beschäftigungsdauer, ist es ein Unterschied zwischen 400 und 900 Euro brutto im Monat. Und das ist natürlich schon auch eine ganze Hausnummer.
Ja, das stimmt.
Ja. Und deshalb ist natürlich da unser Kampf, einfach zu sagen, wir wollen eigentlich eine Gleichbehandlung. Wir haben jetzt mehr oder weniger 20 Jahre. Immer wieder kamen natürlich Kämpfe hoch und wir waren zuerst dem IGBAU unterlegen und dann haben wir eben diesen neuen TV-Service, der wurde vor ein bisschen knappe 5 Jahre wurde der dann in einem Verbund gegründet mit mehreren Krankenhäusern, ja, aber der ist eigentlich auch mehr so im Niedriglohnsektor. Also wir haben jetzt im Moment die Lohngruppe A, also das ist für un- und angelernte Tätigkeiten, zum Beispiel im Reinigungsservice ist das im Moment ein Stundenlohn von 10,56 Euro.
Mhm. Also ihr leidet genauso unter der Privatisierung der Krankenhäuser.
Ja, auf alle Fälle. Mhm.
Wie sind denn die Reaktionen von Politik und Pflegekräften?
Also die Reaktion von Pflegekräften, also die ist eigentlich bei uns ganz gut. Wir haben da wirklich einige Kollegen und Kollegen, wirklich engagierte Kolleginnen und Kollegen aus dem Waisenbereich, die sich da wirklich ganz massiv für uns eben auch einsetzen, die uns unterstützen in unserem Arbeitskampf, die sich an Kundgebungen beteiligen, sogar Kundgebungen wirklich mitorganisieren und da mit Rat und Tat uns zur Seite stehen. Und wir hatten auch Anfang letzten Jahres zu einer solidarischen Unterschriftsaktion bei uns im Klinikum im weißen Bereich aufgerufen. Also wir sagen immer weißer Bereich, es ist Pflege, Ärzte und so. Und da haben wirklich innerhalb kürzester Zeit haben wir da fast 2000 Unterschriften gesammelt. Und die gingen wirklich vom Professor zum Oberarzt in die Pflege und Technik. Also da war wirklich alles dabei, um uns da wirklich unsere Solidarität zu zeigen und zu zeigen, ja, also wir sind ein Klinikum und da sollte natürlich die Belegschaft auch wirklich unter einem Tarifvertrag alle unter einem Dach sein. Und gerade bei einem kommunalen Arbeitgeber, also finden wir das eben auch ein ganz großes Zeichen, dass wir hier wirklich keine Zweiklassengesellschaft eigentlich schon so viele Jahre über eben weiter auch lässt.
Mhm. Und gab es denn schon Erfolge in eurem Kampf?
Erfolge, wir sind natürlich noch mittendrin in den Tarifverhandlungen. Wir haben jetzt am 16.01. Wieder ein neues Angebot vom Arbeitgeber erhalten. Aber das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Wie gesagt, wir stellen uns den DVED vor, zumindest in den Entgelttabellen, wenn es vielleicht auch nicht 1:1 der DVED wird, aber zumindest in den Entgelttabellen mit Beschäftigungsstufen. Und ja, Erfolg ist halt einfach für uns erstmal auch ganz wichtig, dass wirklich unsere 800 Beschäftigten da wirklich ganz, ganz tolle Arbeit verrichten und eben auch durch eine Unterschriftenaktion auch wieder wirklich alle, also 80% unserer Belegschaft auch in relativ kurzer Zeit mit ihren Unterschriften signalisiert haben, ja, wir stehen hinter dieser Forderung DVED. Und klar, solche Erfolge, die stellen sich nicht immer sofort ein, die brauchen natürlich ihre Zeit. Und von der Politik müsste man sich natürlich einfach mehr erwarten und erwarten wir auch mehr. Wir haben zum Beispiel von unserem jetzigen Oberbürgermeister in Nürnberg hatten wir ein Wahlversprechen, weil unsere Nachbarstadt Fürth, die hat es geschafft, ihre Servicekräfte und ihren Servicebereich wieder ins Mutterhaus einzugliedern. Und da hat er also noch ganz fest versprochen in der Wahl, was Fürth kann Nürnberg auch oder sogar besser. Man hat natürlich da schon jetzt sehr oft dran erinnert. Aber ja, da ist natürlich ein wenig so diese Geschichte jetzt, es ist natürlich nicht das Geld da und jetzt alleine auch durch Corona wird es natürlich immer schwieriger und die Stadt hat kein Geld und ja, und die können also diesen DVED für uns also nicht geben, weil es einfach finanziell nicht zu stemmen ist. Ja, und von der Politik eigentlich selber erwarten wir eigentlich schon Unterstützung und wie gesagt, also wir brauchen unbedingt und auch ganz grundsätzlich verbindliche und bedarfsgerechte Personalvorgaben und halt auch einfach wirklich, da kann ja die Politik auch ein wenig mitspielen und vor allem von den Arbeitgebern einfach anständige Löhne, von denen man einfach auch leben kann. Mhm. Weil natürlich mit diesem Niedriglohnsektor sind bei uns viele auch, müssen einen Zweitjob nachgehen und wenn man sich dann später mal so an die Rente dann schon mal ein wenig so vortastet, ist natürlich, also bei vielen nämlich auch wirklich die Altersarmut eigentlich schon vorprogrammiert dann, ne? Und ja.
Oh weh, aber schon mal Respekt von uns, dass ihr euch da so einsetzt und vor allem, dass du da mitmachst. Wie könnten wir euch jetzt irgendwie unterstützen?
Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass viele über die Situation der ausgegliederten Tochtergesellschaften Bescheid wissen. Ne? Und ich finde, ein großer Beitrag hierzu kann natürlich die Presse beisteuern. Ne? Und deshalb sind wir immer dankbar, wenn wir uns, egal ob das jetzt in den Zeitungen mit unseren Forderungen wiederfinden oder ich bin ja auch jetzt auch sehr froh, dass ich bei eurem Sender das jetzt da über unser Anliegen sprechen darf, weil ich denke, gerade zu unserer Gesellschaft, die wissen das natürlich auch nicht immer alles. Ja? Mhm. Dass es hier wirklich eine Zweiklassengesellschaft
gibt, dass eben hier Personal im ausgegliedert ist, das sieht man ja auf den ersten Blick nicht, wenn man so als Patient oder als Besucher ein Krankenhaus besucht. Bei uns ist es zum Beispiel eigentlich das Einzige, was man im ersten Moment erkennen könnte, dass da eben unterschiedliche Arbeitgeber oder unterschiedliche Konstrukte sind, weil sie unterschiedliche Namensschilder haben. Ne? Also ja. Das ist eigentlich die einzige Außenwirkung, die wir wirklich sichtbar für Patienten und Besucher haben. Aber viele wissen natürlich gar nicht über diese Situation in den Kliniken Bescheid. Und ich denke, wenn da die Bevölkerung vielleicht eben auch mal, wie zum Beispiel letztes Jahr der Streik der Pflegekräfte, wenn sich da vielleicht die Bevölkerung einfach ein wenig mit engagiert und vielleicht sogar bei so einem Streik mal mitläuft, das wäre ganz gut, weil ich denke, jeder kann in die Situation oder ein Familienmitglied in die Lage kommen, ins Krankenhaus zu kommen. Und ich finde, die sollen auch sehen, dass wirklich Krankenhausarbeit Teamarbeit ist und jede einzelne Person, egal vom Professor bis zur Reinigungskraft, wirklich seinen Beitrag leistet, um das Ganze am Laufenden zu halten. Und wie gesagt, und ich denke auch gerade ganz wichtig, wirklich diese Pressearbeit, dass man einfach in den Köpfen bei der Bevölkerung einfach mal so wirklich diesen Anstoß gibt, aha, das sind wirklich massive Unterschiede und da gibt's Leute, die ihre Tätigkeiten verrichten, wirklich zu Niedriglöhnen und sind wir doch mal ehrlich, was würde ein OP, würde der laufen, wenn ich zum Beispiel unsere Reinigungskräfte OPs Zwischenreinigungen oder Endreinigungen machen würden, dass sofort die nächste OP wieder weiter starten kann oder was würden wir machen ohne den Warentransportdienst, der egal ob es die Essenswegen sind oder die Schmutzwäsche oder die sauberen Lagerartikel von A nach B bringt, es würde so ein ganzes Klinikum überhaupt nicht laufen, wenn ich diese ganzen, wir sagen immer, eigentlich patientfernen Bereiche nicht existieren würden.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir danken fürs Interview. Das war Karin Reinfelder, Servicekraft im Klinikum Nürnberg.
Die Pflege- und Servicekräfte, die bundesweit gegen Angriffe kämpfen, wie in Hamburg oder in Dresden, die sich für Verbesserungen organisieren und die gegen Klinikschließungen kämpfen, sind unübersehbar. Doch müssten diese Kolleginnen und Kollegen sich im Grunde nicht von Neuem organisieren, wenn die zuständige Gewerkschaft Verdi das Thema Pflege und Gesundheit wirklich bundesweit auf die Tagesordnung setzen würde, wenn sie gerade jetzt all diejenigen, die an verschiedenen Orten kämpfen, zusammenrufen und mit ihnen diskutieren würde, wie es jetzt weitergehen könnte, wie man beispielsweise die Forderung nach Überführung privater Krankenhäuser in öffentliches Eigentum unter demokratischer Kontrolle und Verwaltung durch die Beschäftigten oder eine gesetzliche Personalbemessung nach Bedarf durchsetzen könnte. Längst ist die Kritik am Kurs der Verdi in der Mitgliedschaft angekommen. Wir sprechen auch mit Nina, einer Krankenpflegerin, die gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen bundesweit eine Vernetzung gebildet hat, die von Verdi unter anderem die Einberufung einer bundesweiten aktiven Konferenz verlangt.
Hallo Nina.
Hi.
Ihr habt als Verdi-Mitglieder ein Netzwerk gegründet. Was ist euer Ziel?
Ja, genau. Also wir möchten, dass einerseits natürlich eine politisch geführte Krankenhauskampagne stattfindet, aber genauso finden wir, dass eben auch von gewerkschaftlicher Seite da mehr kommen müsste. Und deswegen haben wir uns bundesweit, also Verdi-Mitglieder bundesweit, haben sich zusammengefunden und vernetzt und angefangen, so aktiven Konferenzen stattfinden zu lassen, wo wir uns in Videokonferenzen eben austauschen. Genau.
Okay, also ihr wart oder seid unzufrieden mit Verdi gewesen?
Ja, also ja. Wir haben ja im Oktober letzten Jahres fand die Tarifrunde statt und Verdi hat auch eine Umfrage gemacht unter den Mitgliedern, was die Mitglieder denn fordern, was bei der Tarifrunde gefordert werden soll. Und eigentlich waren wir damit alle ziemlich unzufrieden, weil wir das Gefühl hatten, dass zwar abgefragt wurde, welche Themen stattfinden sollen, aber wir haben uns nicht wirklich, unsere Forderungen wurden auch nicht wirklich berücksichtigt von Verdi. Also unser Hauptthema ist natürlich mehr Personal. Ne? Das ist, mehr Geld ist das eine, aber die Rahmenbedingungen müssen sich einfach ändern. Und das Thema mehr Personal ist, was fast jeder Kollege bei dieser Umfrage in den Fragebogen geschrieben hat, ist ziemlich hinten runtergefallen. Ne? So kam uns das vor und das haben wir zum Anlass genommen und haben uns eben vernetzt. Und ja, Verdi unsere Forderungen auch.
Ja, und du meinst jetzt mehr Personal für Verdi? Oder mehr Personal
in den Krankenhäusern, natürlich.
Das wollte ich nochmal kurz nachfragen.
Das ist so unser, ja, natürlich.
Ja, das ist ja
Personal für Verdi könnte bestimmt auch nicht schaden, vor allem vielleicht ein bisschen frischer Wind, aber ja. Das kann ich nicht so beurteilen.
Es braucht überall gute Leute.
Ja, ganz genau, ja. Und die gibt's auch. Definitiv gibt's die, aber definitiv könnte auch einfach von gewerkschaftlicher Seite mehr passieren. Und das wünschen wir uns und genau, das fordern wir auch. Ja, wir haben Verdi einen Aufruf geschickt mit Vorschlägen unserer Forderungen. Also wir fordern, dass das Gesundheitswesen eben sich abwendet von dieser Profitorientierung. Gleichzeitig natürlich, was damit verbunden ist, die Abschaffung der Fallpauschalen, dass Klinikschließungen verhindert werden und auch, dass stattgefundene Privatisierungen wieder rückgängig gemacht werden, also dass Kliniken rekommunalisiert werden und wieder in öffentliche Hand kommen.
Ja, das sind alles Dinge, die ich heute schon sehr oft gehört habe von all unseren Interviewpartnern. Das ist schon mal schön, dass sich so viele Leute das Gleiche wollen und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Ja. Wie könnte man euch jetzt aktuell noch unterstützen oder wie kann man bei euch als Verdi-Mitglied mitmachen?
Also wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt kh-aktivenkonferenz@web.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer über interessierte, ja, Verdi-Mitglieder oder auch nicht Verdi-Mitglieder. Was nicht ist, kann ja noch werden. Genau, wir veranstalten so im 6-8-Wochen-Takt regelmäßige Videokonferenzen, wo wir uns austauschen, eben bundesweit, welche Themen anliegen und was den Teilnehmern wichtig ist. Wir beziehen uns thematisch auf eine bedarfsgerechte Personalbemessung nach dem PPR 2.0 Prinzip. Darum wollen wir uns eben kümmern, das bei Verdi noch mehr zu thematisieren und ja, auch das Thema Entlastungstarifverträge, die ja an einzelnen Kliniken schon angeregt wurden, zum Beispiel in Berlin. Das interessiert uns auch immer, wenn Leute da Erfahrungen mit gemacht haben, weil es zeigt, dass es ja doch geht, in einem Tarifvertrag eben diese Personalbemessung zu regeln.
Dankeschön für das Interview. Das war Nina, Mitglied bei Verdi.
Vielen Dank.
Thank you.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Doch die Zeit des Applaudierens für Pflegekräfte ist längst vorbei. Könnte man meinen. Doch das Verhalten all derer, die täglich in der Pflege arbeiten, und das Engagement derer, die wir heute interviewt haben, gibt genug Anlass zum Applaudieren. Selbst wenn Konzernchefs und Politiker wie Spahn oder Lauterbach die Gangart wieder verschärfen, Pflegekräfte genießen zu Recht enormes Ansehen in der Bevölkerung. Wenn man Menschen direkt entscheiden lassen würde, was sie sich in der Corona-Krise wünschen, mehr Rüstungsausgaben oder mehr und besser bezahlte Pflege- und Servicekräfte in den Kliniken, die weit überwiegende Mehrzahl würde sich sicherlich gegen mehr Geld für Rüstung aussprechen. Doch das genaue Gegenteil geschieht. Krankenhäuser werden geschlossen, Betten gestrichen und Stellen abgebaut. Der Profit einiger Krankenhaus- und Pharmakonzerne geht über die Gesundheit der Patientinnen und Patienten und der Pflegekräfte. Aber wenn der Kapitalismus Gesundheit und Leben von Menschen in Frage stellt, dann müssen wir den Kapitalismus in Frage stellen. Deutschland ist das viertreichste Land der Erde. Keine Pflegekraft müsste zu lange und für zu wenig Geld arbeiten, kein Krankenhaus müsste geschlossen werden, keine Patientin und kein Patient allein bleiben, wenn über den gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtum demokratisch entschieden und er zum Nutzen aller hier lebenden Menschen eingesetzt werden würde. Mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln passt das allerdings nicht zusammen. Doch genau deshalb ist der Kampf der Pflegenden, mit denen wir heute gesprochen haben, so wichtig, weil er im Grunde nicht mehr und nicht weniger tut, als die Frage danach zu stellen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. In einer Gesellschaft, in der der Profit über alles geht, oder einer Gesellschaft, in der Mensch und Umwelt zählen. Die revolutionärste Tat sei auszusprechen, was ist, hat Rosa Luxemburg einmal gesagt. Wir haben den Satz schon zitiert. Doch das heißt eben auch, sich mit denen anzulegen, die dafür verantwortlich sind, was ist. Pflegekräfte tun das bundesweit. Dass die für sie zuständige Gewerkschaft Verdi das deutlich zu wenig tut, ist das Verhängnis der aktuellen Situation. Die an sich alles andere als ausweglos ist. Der enorme Mut und die Entschlossenheit derjenigen, die wir heute interviewt haben, zeigt, was möglich ist, wenn man dazu bereit ist, grundlegende Fragen zu stellen, sich zu organisieren und gemeinsam zu kämpfen. Dass solche Kämpfe gewonnen werden können, zeigt das Beispiel aus Ingolstadt, wo Servicekräfte gemeinsam mit Verdi das Insourcing erkämpft haben, inklusive der Rückkehr zum TVÖD. Und dieses Beispiel zeigt auch, wie bedeutend eine kämpferisch aufgestellte Gewerkschaft ist. Dass Pflegekräfte eine solche Gewerkschaft wollen, wie die Beschäftigten, die sich in der Vernetzung der Krankenhauskolleginnen und Kollegen organisiert haben, ist also absolut verständlich und gerade jetzt enorm wichtig. Denn eines ist sicher. Spahn und Co. werden den Pflege- und Servicekräften in den Kliniken genauso wenig helfen wie die Chefs von Kliniken und Pharma- oder Pflegekonzernen. Helfen können sich die Beschäftigten nur selbst. Und dazu brauchen sie eine kämpferische und demokratische Verdi, die bereit ist, den Kapitalismus abzuschaffen. Christine, die heute hier die Interviews gemacht hat, ist wie schon gesagt, Altenpflegerin und ist nicht nur Altenpflegerin, sondern ist auch sehr aktiv im Bereich Pflege und die ist hier im Bündnis für Pflege in Dresden organisiert. Christine, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was erzählen darüber, was macht ihr so, was ist das für ein Bündnis, was habt ihr vor, wer organisiert sich da?
Also unser Pflegebündnis hat sich ursprünglich 2011 gegründet, um die Privatisierung der städtischen Krankenhäuser in Dresden zu verhindern. Was auch gelungen ist. Die Krankenhäuser sind noch in städtischer Hand und wurden nicht privatisiert. Jetzt machen wir verschiedene Dinge, wie zum Beispiel einmal im Jahr unseren Walk of Care im Mai zum Tag der Pflege, wo wir eine Demonstration durch Dresden machen und ein bisschen darüber aufklären, was alles schiefläuft, die Missstände der Pflege und was sich ändern müsste. Dann machen wir ab und zu mal Straßentheater, wo wir irgendwelche Szenen nachstellen, auf eine witzige Art und Weise, vor Corona natürlich. Und zurzeit treffen wir uns, wie war Zoom-Konferenz, um zu gucken, was können wir machen, wie zum Beispiel heute diese Interviews führen. Und ja, wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir haben auch einen Instagram-Account, der da heißt Bündnis für Pflege Dresden. Genau, und ja. Das war's eigentlich.
Cool, dann hoffen wir, dass sich möglichst viele bei euch melden. Ist eine wichtige Sache, wichtiges Bündnis und sehr, sehr aktive und sehr korrekte Leute, die sich sehr, sehr stark für die Pflege, Altenpflege, Gesundheit und so weiter einsetzen.
Das soll es von uns für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.